NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
In Berlin findet ab diesem Wochenende bis zum 24. Januar die Internationale Grüne Woche statt. Zum 81. Mal. Auch Wissenschaftler präsentieren dort in diesem Jahr wieder ihre Neuigkeiten aus der Erforschung von nachwachsenden Rohstoffen, Agrartechnologien und Pflanzenzucht. Über einige davon werden wir heute in Logo berichten. Ein weiteres Thema, die Windenergie. Oder vielmehr eine neue Methode, sie zu gewinnen. Dafür lassen Forscher Drachen und Segelflieger steigen. Außerdem werden wir uns heute mit der Gesundheit des Ötzis beschäftigen. Wissenschaftler haben bei Untersuchungen des Gletschermannes jetzt herausgefunden, dass er zu Lebzeiten schlimme Magenprobleme gehabt haben könnte. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Erinnern Sie sich an Philae? Es ist das erste Minilabor, das die Menschheit auf einem Kometen landen lassen konnte. Das ist schon über ein Jahr her. Churyumov-Gerasimenko heißt der Komet. Oder kurz einfach Churi. Dort befindet sich Philae auch immer noch. Aber das letzte eindeutige Lebenszeichen von dem Lander kam im Sommer. Und danach nichts mehr. Leider wird es jetzt auch immer unwahrscheinlicher, dass sich das ändert. Denn mit jedem weiteren Tag entfernt sich Churi weiter von der Sonne. Und damit fällt auch immer weniger Licht auf die Solarzellen von Philae, die für seinen Strom sorgen. Schon Ende Januar wird die Philae-Mission dann ein natürliches Ende finden, wie auch die Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vermuten. Guido Meyer mit Einzelheiten.
Europas Raumsonde Rosetta umkreist nach wie vor den Kometen Churyumov-Gerasimenko und schickt Daten zur Erde. Die Landesonde Philae jedoch steht seit einem halben Jahr mucksmäuschenstill auf der Kometenoberfläche. Und das sei nicht gerade ermutigend, findet Joel Parker vom Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, aus dem Rosetta-Wissenschaftsteam.
The last time Rosetta communicated with Philae was back on July.
Die letzte Kommunikation zwischen Rosetta und Philae fand am 9. Juli vergangenen Jahres statt. Seitdem haben wir nichts von Philae gehört. Wir wissen nicht, wie es dem Lander geht. Alles, was wir jetzt noch tun können, ist ein Schuss ins Blaue. Seit Philae schweigt, läuft die Ursachenforschung. Denn es gibt viele Gründe, warum nichts auf der Erde ankommt. Die Wissenschaftler wissen noch nicht einmal, ob Philae überhaupt Daten sendet.
We communicate with Philae not directly from Earth, but through the Rosetta spacecraft.
Wir kommunizieren mit Philae nicht direkt von der Erde aus, sondern wir nutzen Rosetta als Relaisstation. Beide müssen also in direktem Blickkontakt zueinander stehen. Diese Gelegenheit ergibt sich nur ein paar Mal während eines Monats.
Those windows of opportunity happen a couple times, maybe a few times a month.
Unpassende Flugwinkel also könnten ein Grund sein, warum Philaes Daten nicht via Rosetta zur Erde gelangen. Oder aber das Mutterschiff könnte zu weit weg sein, glaubt Philae-Projektleiter Stefan Ulametz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR.
Das Problem, das Rosetta hat, ist ja, dass die Sternsensoren durch den Staub irritiert werden, dass also Staubkörnchen mit Sternbildern verwechselt werden, daher kann man nicht so nah herangehen.
Sternkonstellation nämlich braucht das Mutterschiff zur Orientierung im All, aber eben Sternbilder, keine Staubkörner, die sich von der Kometenoberfläche lösen, seit er aktiv ist. Und schließlich könnten auch technische Probleme eine Rolle spielen.
Warum wir am 9. Juli Kontakt hatten und am 10. Juli nicht, das ist nicht verstanden. Wir wissen, dass wir Probleme mit den Kommunikationseinheiten, also dem sowohl Empfänger als auch Transmitter am Lander haben. Also vielleicht könnte man es salopp mit einem Wackelkontakt übersetzen. Es könnte sein, dass die Kommunikationseinheit am Lander tatsächlich wahrscheinlich durch die tiefen Temperaturen während dieser Winterschlafphase so stark geschädigt sind, dass es eben nicht mehr funktioniert, den Kontakt aufzubauen.
Kann sein, muss aber nicht sein. Und so unternimmt die Europäische Weltraumagentur ESA in diesen Tagen die letzten Versuche, ihren Kometenlander anzufunken, der sich mittlerweile rund 300 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt hat.
Jetzt im Januar unternehmen wir noch ein paar Versuche, auch das Schwungrad anzuwerfen, um dann möglicherweise ein bisschen zu bewegen, den Lander. Das ist mehr so ein bisschen ein Würfelwerfen. Wenn man dieses Schwungrad nochmal anwirft, dann wirkt ja ein Drehmoment auf den Lander und das könnte dazu führen, dass sich der ein bisschen frei rüttelt von Staub oder sogar ein bisschen wegbewegt, einen kleinen Sprung macht und dann irgendwie im Idealfall, also auf den Beinen, so mit den Antennen nach oben wieder landet.
Wahrscheinlich steht Philae schräg auf dem Kometen und hat zumindest nicht mit allen drei Landebeinen Kontakt zum Boden. Dies beeinträchtigt sowohl die Kommunikation wie auch die Möglichkeit, beispielsweise den Bohrer unterhalb der Sonde einzusetzen.
Es hat auch einen Grund, warum wir das erst jetzt wirklich ganz zum Schluss machen, weil natürlich das Risiko ist, dass der, wenn er sich bewegt, dann am Kopf landet und man erst recht keinen Kontakt mehr aufbauen kann.
Doch darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Entweder Philae reagiert oder der Lander reagiert eben weiterhin nicht. Das Zeitfenster für eine letzte Kontaktaufnahme ist noch bis Ende des Monats geöffnet. Danach gibt die ESA auf. Joel Parker aus dem Rosetta-Team.
Time is running out for poor little Philae.
Die Zeit läuft ab für Philae. Auf dem Kometen gibt es Jahreszeiten, genauso wie auf der Erde. Auf seiner südlichen Hemisphäre beginnt jetzt der Winter. Daher wird es dort dunkler und kälter. Ende Januar dann wird es zu dunkel und zu kalt sein, damit Philaes Batterien noch vom Sonnenlicht aufgeladen werden können. Und dann liegen die Chancen für eine Kontaktaufnahme so ziemlich bei null. Es wird definitiv Winter für
Philae. Winter is coming.
Bleibt der Trost, dass das Mutterschiff Rosetta nach wie vor tadellos funktioniert und noch den Großteil dieses Jahres Bilder vom Kometen schießen und zur Erde schicken wird, bis es im Spätsommer dann auch auf dem Kometen landen soll.
Und damit wird auch Rosettas Arbeit zu Ende sein. Guido Meyer mit Neuigkeiten aus dem All über Philae, das Minilabor und seine Muttersonde Rosetta. Die Musik, die Sie hören, ist von den Heavytones. Der Titel der CD, Songs That Don't Make It to the Show. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Neben ganz unterschiedlichen landwirtschaftlichen Produkten, die die Besucher auf der Messe auch probieren können, geht es auf der Grünen Woche auch um nachwachsende Rohstoffe, zum Beispiel Holz. Für Möbel und andere Gegenstände, die mit Holz hergestellt werden, wurden in den vergangenen Jahren hauptsächlich Nadelholzbäume verwendet. Um genügend Material dafür zu haben, entstanden immer mehr riesige Nadelholzwälder. Das ökologische Ziel ist es jetzt allerdings, wieder zu den Mischwäldern in Deutschland zurückzukehren. Schon um die Vielfalt der Flora und Fauna dort zu erhalten. Ein Problem dabei, dann wird es auch wieder weniger Nadelholz geben, das verarbeitet werden kann. Dafür zwar wieder mehr Laubbäume, aber ihre Verarbeitung kann zu Krankheiten führen, sogar zu Krebs, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Deshalb suchen Forscher nun nach Verfahren, mit denen auch das Holz von Laubbäumen verarbeitet werden kann, ohne dass die Gesundheit gefährdet wird. Auf der Grünen Woche stellen Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut erste Ergebnisse dazu vor. Daniela Remus hat mit ihnen gesprochen.
Wenn Holz zersägt wird, entstehen Stäube. Bei Laubholz genauso wie bei Nadelholz. Nur die Stäube der Laubbäume können krebserregend sein, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Aber Nadelholz wird knapp und entspricht auch nicht dem ökologischen Ziel, für Mischwälder zu sorgen, erklärt Tobias Schripp vom Fraunhofer-Institut in Braunschweig.
Das ist eine bewusste Entscheidung. Zum Beispiel, ich kann das am Beispiel von Niedersachsen mal erzählen. Da gibt es das sogenannte Löwe-Konzept. Das steht für, das ist ein wirklich sehr schönes Akronym, für die langfristige ökologische Walderneuerung. Und da ist einfach die Entscheidung getroffen worden, wir wollen zu mehr Mischwäldern. Und das führte halt dazu, dass der Aufwuchs primär im Bereich des Laubholzes dann zu suchen war.
Seit Anfang der 90er Jahre werden die Wälder so aufgeforstet, dass daraus die sogenannten gesunden Mischwälder entstehen. Das ist ein Beitrag der Forstwirtschaft zur Biodiversität, von der viele seltene Arten profitieren, wie etwa auch Wildkatzen oder Luchse. Darüber hinaus hat sich aber auch gezeigt, dass die Nadelholzmonokulturen, die es in vielen Regionen Deutschlands gibt, anfällig sind für Krankheiten. Einfach Laubholz anstelle von Nadelholz zu nutzen, ist aber auch keine Lösung. Denn bereits seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist bekannt, dass die Stäube, die beim Bearbeiten von Laubholz entstehen, krebserregend sein können.
In der Vergangenheit hat man sozusagen an den Mitarbeitern in den entsprechenden Werken festgestellt, dass eine kanzerogene Wirkung existiert. Es ist aber zwingend notwendig, herauszufinden, woran das liegt.
Und genau das wollen die Wissenschaftler vom Fraunhofer Institut für Holzforschung herausfinden. Denn bisher gibt es keine Anhaltspunkte dafür, was genau an den Laubholzstäuben so gefährlich ist.
Die Ursachen dafür sind noch völlig unverstanden. Es gibt bestimmte Beschreibungen, die das auf einen relativ hohen Chromanteil in diesen Hölzern zurückführen. Wo dieser Chromanteil herkommt, ist nicht bekannt. Es ist zu erwarten, dass er durch die Verarbeitung, durch die Holzverarbeitung, durch die Maschinen eingetragen wird. Natürlich setzen Menschen seit Urzeiten Laubhölzer für alle möglichen Produkte ein, zersägen die, verbrennen die. Aber es geht immer um die Menge, um die Konzentration, derer man ausgesetzt ist.
Sagt Jürgen Schneckenburger vom Biomedizinischen Forschungsinstitut der Universität Münster. In Braunschweig messen Chemiker wie Tobias Schripp und Kollegen, was eigentlich alles in dem Staub an Bestandteilen enthalten ist. Jürgen Schneckenburger und sein Team dagegen erforschen dann, wie diese Stäube auf unsere Zellen wirken.
Im Prinzip verwenden wir drei verschiedene Zellsysteme aus der Lunge. Wir nehmen sogenannte Fibroblasten, das sind die Bindegewebszellen. Wir nehmen Epithelzellen, das ist die Zellsorte, die unsere Körperoberflächen nach außen auskleidet, eben auch die Lunge. Und wir nehmen diese Makrophagen.
Die Makrophagen, auch Riesenfresszellen genannt, gehören zu unserem Immunsystem. Sie haben die Aufgabe, fremde Stoffe, so wie etwa Staub, einzusammeln und damit unschädlich zu machen. Diese verschiedenen Zelltypen können im Labor gezüchtet werden. Dort werden sie dann mit dem Laubholzstaub zusammengebracht. Da das Projekt aber erst seit 3 Monaten läuft, können Jürgen Schneckenburger und seine Mitarbeiter noch keine greifbaren Ergebnisse präsentieren. Noch sind sie dabei, taugliche Verfahren zu entwickeln, um verbindliche Aussagen über die Wirkungen des Staubs treffen zu können. Denn das Verfahren, mit dem man die Giftigkeit von Stoffen messen kann, ist hochkompliziert. Und es muss für jeden Stoff einzeln entwickelt werden.
Das Material Laubholz ist jetzt ein sehr komplexes Material. Deswegen kann man nicht einfach etablierte Toxizitätsstandards und Protokolle anwenden, sondern, und das ist jetzt die Herausforderung und unser Teil im Projekt, wir müssen für dieses Material die Toxizitätsmessung neu erfinden.
Die Wissenschaftler des Staubprojekts bestimmen, aus welchen Bestandteilen der Staub der Laubbäume chemisch und physikalisch zusammengesetzt ist. Das ist die Voraussetzung dafür, dass getestet werden kann, wie die körpereigenen Zellen auf solche Staubpartikel reagieren. Die beiden Verfahren präsentieren die Wissenschaftler auf der Grünen Woche. Sie scheinen vielversprechend zu sein, um in Zukunft Laubholz anstelle von Nadelholz zu nutzen. Aber bis diese Verfahren tatsächlich wissenschaftlich abgesichert sind, wird es noch einige Zeit dauern.
Daniela Remus über ein neues Verfahren in der Holzverarbeitung. Die internationale Grüne Woche in Berlin. Viele Besucher nutzen sie auch, um die Erträge aus der Landwirtschaft einmal zu kosten. Ob es Obst ist, Gemüse oder Gerichte aus Getreide. Dass die Ergebnisse aus der Landwirtschaft immer besser und ertragreicher werden, ist auch das Ziel verschiedener Wissenschaftler, die auf der Messe ihre Forschungsergebnisse präsentieren. Zum Beispiel Manuela Zude-Sasse. Sie ist Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim. Gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen hat sie Sensoren für den Obstanbau entwickelt. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Sensoren für den Obstanbau, was haben die für eine Funktion? Was sind das für Sensoren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen, man platziert den Sensor direkt an der Pflanze oder sogar am Ernteprodukt, an der Frucht und misst dort wiederholt. Das kann so aussehen, dass man über mehrere Wochen tatsächlich die Messungen durchführt und online die Daten, zum Beispiel über eine Cloud, dann angezeigt bekommt. Und das kann man natürlich dann sehr, sehr schön in die Prozesssteuerung einbinden.
Also dann nehmen wir mal einen, sagen wir, Apfelbaum. Was wird da genau gemessen?
Wir können ganz viele Sachen messen. Wir gucken uns zum Beispiel die Optimierung der Bewässerung an, Erntemanagement, Blütenausdünnung. Und je nachdem, welche Information man in diesem Prozess benötigt, würde man dann einen Sensor auswählen.
Es gibt auch einen Sensor, der misst, ob ein Baum schrumpft. Schrumpfen Bäume überhaupt?
Ja, in der Tat, die schrumpfen. Eigentlich ist Wachstum ja immer so definiert, dass das irreversibel ist. Also Wachstum geht immer vorwärts. Bei Bäumen ist das tatsächlich so, wenn tagsüber zu viel Wasser verloren wird, dann schrumpft der Stamm etwas ein und wird dann im besten Fall über die Nacht wieder angesättigt. Manchmal reicht das verfügbare Bodenwasser dann nicht aus und dann muss man eben bewässern, um diese Wiederansättigung zu erreichen. Man kann aber auch direkt aufs Ernteprodukt gucken und das ist natürlich das Spannendste, wenn ich den Ertrag optimieren will und ich schaue mir an, wie schrumpft die Frucht eigentlich tagsüber und wie viel wird sie wieder angesättigt. Und je nachdem, wenn die Differenz sehr groß ist, dann muss ich eben bewässern. Wenn ich das nicht tue, die Früchte werden dann nicht ausreichend groß, die Früchte werden dann nicht mehr süß. Das ist quasi für uns tatsächlich in der Nutzpflanzenforschung ein bisschen ein Quantensprung. Wir sind jetzt in der Lage, dass wir tatsächlich den Bedarf des Ernteproduktes erfassen können. Da sind wir dann natürlich auch in der Lage, die Bewässerung sehr viel optimaler zu gestalten.
Wenn Sie solche Sachen messen können, wie zum Beispiel, ob die Frucht selbst schrumpft, wo werden dann die Sensoren angebracht?
Direkt an den Früchten. Also man kann sich das als so einen kleinen Rucksack vorstellen, der auf der Pflaume oder auf dem Apfel drauf sitzt. Wir koppeln Photonen in die Früchte ein und messen dann die Photonen, die Lichtteilchen, die zurückgestrahlt werden. Und daraus können wir dann Rückschlüsse ziehen über Struktureigenschaften, aber auch Inhaltseigenschaften wie eben den Wassergehalt.
Also mit diesem Sensor, der an der Frucht angebracht wird, kann man sowohl die Feuchtigkeit als auch das Schrumpfen als auch Chlorophyll messen.
Genau, der kann mehrere Tätigkeiten durchführen. Wollen wir Streueigenschaften von dem Apfel messen? Wollen wir Inhaltsstoffe wie Wasser oder das reifeabhängige Chlorophyll messen? Wollen wir vielleicht eine rote Deckfarbe messen, die Anthocyane? Von der Sache her geht das alles mit optischen Sensoren, die zerstörungsfrei an der Frucht angebracht werden können.
Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen in Potsdam sprechen bei dem sensorgesteuerten Gartenbau von einem Präzisionsgartenbau. Wie ist das gemeint?
Die Präzision kommt daher, dass wir jetzt tatsächlich erstmalig überhaupt Informationen online, also zeitnah, vom Ernteprodukt erhalten. Das hatte man vorher nicht. Wenn es um die Ernte ging, dann hat man immer eine Stichprobe rausgepflückt und Laboranalysen gemacht und hat dann im Nachhinein gesagt, okay, jetzt müssen wir die und die Erntemaßnahme durchführen. Bei der Bewässerung das Gleiche. Da ging es über die Wasserbilanzierung, um das Mikroklima, die Bodenfeuchte. Das hat man sich angeguckt, aber nie eigentlich die Pflanzen tatsächlich. Und wenn wir jetzt Informationen, Daten von den Pflanzen haben, dann können wir die Ressourcen, sprich zum Beispiel Wasser oder auch die Arbeitskräfte, so einsetzen, dass wir sagen, wir kriegen einen optimalen Ertrag, geben aber nicht zu viele Ressourcen rein. Das verstehen wir unter präzise. Also wir nutzen Informationen von den Pflanzen, um das Ganze wirtschaftlich zu gestalten.
Aber es sind technische Innovationen, die für den Präzisionsgartenbau benötigt werden, die also auch Geld kosten. Kosten, die für jeden Landwirt finanzierbar sind?
Das denken wir schon. Also wir haben so erste Rückmeldungen. Erste Sensoren sind in den USA im Einsatz, in einem recht großen Anbaugebiet in Kalifornien. Und so eine Rückmeldung von dem Farmer war, Farming with sensors is so much easier. Weil es halt spannend ist, zum einen Informationen über die Anlage zu haben und man mit diesen Informationen eben präzise und wirtschaftlich arbeiten kann. Und da sind die Anbauer auch bereit, durchaus ein bisschen Geld für auszugeben.
Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich wäre ein Anbauer von Äpfeln im alten Land. Ich müsste dann aber, um damit zu arbeiten, an jeden Baum, den ich besitze, so einen Sensor anbringen, beziehungsweise an eine Frucht an jedem Baum?
Nein, das macht man nicht. Also wir messen ja viel hier mit den Werderaner Obstanbauern bei uns aus der Region zusammen. Und wir haben hier den Fall, der aber auch im alten Land zutrifft, dass wir sehr kleinräumlich hohe Variabilitäten im Boden haben. Das heißt, man hat schon eine hohe Variabilität in der Anlage. Die sollte man im Vorfeld charakterisieren und dann sucht man sich Modellbäume, also Beispielbäume, an denen man dann die Sensoren platziert, die aussagekräftig für die Anlage sind oder für einzelne Zonen in der Anlage.
Wenn die Sensoren einmal ausfallen oder wenn sie eine falsche Messung an den Computer abgeben und dann gehen aber schon irgendwelche Bewässerungsanlagen zum Beispiel an, ist das nicht die übliche, aber auch berechtigte Sorge, diese Fehlerhaftigkeit der Technik?
Ja, wenn ich Technik einsetze, kann das immer mal passieren, dass da irgendwas nicht funktioniert. Aber dafür haben wir ja Menschen, die dann doch noch mal gucken.
Technische Innovationen im Obstanbau. Das war Manuela Zude-Sasse, Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Borny. Nicht nur die Sensoren im Obstanbau gehören zu den neuen Technologien in der Landwirtschaft, die Forscher auf der Grünen Woche den Besuchern präsentieren. Immer mehr Wissenschaftler beschäftigen sich auch mit dem Einsatz von Robotern in der Feldarbeit. Natürlich, die Zeit, in der Landwirte auf ihren alten Traktoren über die Felder getuckert sind, ist schon lange vorbei. In sehr vielen Bereichen spielt auch in der Landwirtschaft inzwischen Hightech eine Rolle. Aber selbstständig über Felder rollende Roboter oder Drohnen sind trotzdem immer noch eine Zukunftsvision. Aber nicht mehr lange, sagen Wissenschaftler. Michael Kurt hat einige von ihnen getroffen.
Noch gibt es in der Landwirtschaft einen Trend hin zu immer größeren Maschinen, die wie riesige, gefräßige Ungeheuer über die Felder rollen, säen, düngen und ernten und bei denen man nur darauf wartet, dass sie hinten gleich das fertig gebackene Brot ausspucken. Aber nein, so weit ist man noch nicht und der Trend groß, größer am größten hat mittlerweile auch etwas Gegenwind bekommen. Forscher suchen nach sogenannten smarten Lösungen, bei denen kleine Roboter oder auch fliegende Drohnen wichtige Arbeiten übernehmen sollen. Auf der Grünen Woche werden solche von Henning Nordmeier vom Julius-Kühn-Institut präsentiert.
Wir haben auf der Grünen Woche ein Feld, wo Weizen wächst, Mais und Sonnenblumen und in diesem Feld sind verschiedene Unkräuter. Und über diesem Feld hängt eine Drohne, mit der wir Felder überfliegen, um Unkrautnester auf den Flächen zu erkennen.
An Bord ein kleiner Elektromotor und eine Kamera, die Fotos zur Erde sendet, die dem Landwirt die Möglichkeit geben sollen, gezielt Unkraut zu bekämpfen, ohne großflächigen Einsatz von Herbiziden. Gearbeitet wird an Systemen, die Unkraut an ihrer Farbe oder über ihre Wuchsform erkennen. Dabei geht es nicht nur um kleine Sensoren, sondern auch um Wärmebildkameras, die Rehkitze oder gefräßige Wildschweine orten oder um Drohnen, die Fressfeinde von Schädlingen gezielt über den marodierenden kleinen Tierchen abwerfen. Doch es wird wohl noch etwas dauern, bis Drohnen in der Landwirtschaft für den Landwirt eine ernsthafte Option sind. Professor Arno Ruckelshausen vom Forschungszentrum Koala an der Hochschule Osnabrück glaubt, die Technik müsste sich erst einmal erfolgreich auf dem Boden bewähren, bevor sie in die Luft steigt.
Es ist natürlich ein gewisser Hype, dass man auch Sensoren an Drohnen anbaut, die, wenn man sie ruhig auf dem Boden testet, noch nicht funktionieren. Ich bin jetzt ein bisschen böse und dann muss ich sie auch nicht auf eine Drohne setzen.
Im Zentrum Koala in Osnabrück wird Hightech für die Landwirtschaft entwickelt und man hat insbesondere kleine Roboter und nicht so sehr Drohnen im Blickfeld. Ein Erfolgsroboter dieser Forschungsplattform trägt den Namen Bonirob. Er wiegt gerade mal 400 Kilo, ist nur einen Meter breit und kann sich mit seinen wendigen Rädern auf der Stelle drehen. Bonirob kann viele Aufgaben übernehmen, eine davon Unkraut vernichten.
Wir fahren mit einem unheimlich schnellen Roboterarm über die Pflanze, kameragesteuert. Dann schießen wir ganz schnell rein, das Unkraut wird richtig reingeschossen, dass die nicht mehr hochkommen. Damit hat man natürlich überhaupt keine Chemie im Einsatz. Und damit hat man mit so einem Aktor auch die Möglichkeit, einzelne Düngerkörner auszubringen, vielleicht lokal zu bewässern, was global unglaublich wichtig ist. Oder ich könnte mir sogar Proben nehmen vom Boden oder von Pflanzen, um diese zu evaluieren.
Die Grundlage dafür, dass etwas evaluiert, also untersucht wird, ein Roboterarm, der kameragesteuert präzise eine Probe entnimmt. Dieser Roboter kann, je nach App, mit verschiedenen Arbeiten betraut werden. Er kann Schädlinge und Unkräuter bestimmen, die Bodendichte analysieren, das Wachstum und die Biomasse unterschiedlicher Getreidezüchtungen vergleichen und sogar mittels einer speziellen Bildgebung den Wassertransport in einer Pflanze filmisch dokumentieren. Dafür braucht man die richtige Software und die richtige Kamera. Und diese muss Wind und Wetter, Hindernissen und Stößen trotzen können.
Eine Kamera, die Sie draußen auf dem Feld betreiben, das ist um Größenordnung schwieriger als eine Kamera, die Sie in einer wohlbehüteten, definiert beleuchteten Halle haben, weil sich immer alles ändert.
Bevor Schwärme von kleinen Robotern über die Felder sausen, müssen aber auch noch andere Probleme gelöst werden, gibt Andreas Linz zu bedenken, der an der Hochschule Osnabrück Roboter und Anwendungssoftware entwickelt.
Hier müssen Hindernisse erkannt werden, als wenn das ein Mensch oder ein Tier wäre, muss das Fahrzeug eben stehen bleiben. Und da werden zum Beispiel sogenannte 3D-Sensoren eingesetzt, in dem Fall ein Laserscanner. Und der kann eben so ein Objekt erkennen und löst dann irgendeine Aktion aus.
Wenn dem Roboter das gelänge, wäre auch sein Einsatz im Weinbau denkbar.
Momentan fährt man eben mit dem Traktor und die Spritze hinten dran durch und spritzt eben immer gleichmäßig viel. Und was wir jetzt halt machen, ist, dass wir ein autonomes Fahrzeug haben, das erstens mal die Spritze alleine da durchzieht und zusätzlich noch feststellen kann, wie groß die Laubdichte ist und an den entsprechenden Punkten, wo die Laubdichte eben nicht so hoch ist, auch weniger spritzt.
Ein Ziel der Forscher bei der Entwicklung von Robotern in der Landwirtschaft, die großen Düngerfahrzeuge überflüssig zu machen. Denn genau hier könnte der Bonirob-Roboter punkten. Arno Ruckelshausen.
Stellen Sie sich vor, wir können statt 40 Meter in der Breite gleichmäßig Düngerkörner irgendwo hinzuwerfen, was jetzt Stand der Technik ist, ein einzelnes Düngerkorn an eine bestimmte Stelle setzen. Ich kann dadurch sowohl gigantisch einsparen, als auch etwas für die Pflanzen tun. Also ich würde sogar sagen, die Dinge, die wir mit bildgebenden Sensoren Feldrobotik machen, müsste im ökologischen Bereich Fanclubs für diese Feldrobotik aufgemacht werden.
Doch genau von dieser Seite kommen auch Fragen und Kritik. Dadurch würde das Problem ausgelaugter Böden nicht angegangen und der Trend zu Monokulturen verstärkt, damit technischer Einsatz und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stünden. Auf der anderen Seite faszinieren kleine, wendige Roboter durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, sogar als Vogelscheuche.
Es ist ein kleineres Fahrzeug und das macht dann entweder einen bestimmten Sound oder es hat so eine ganz lange Leine, die rotiert wird. Und durch dieses Rotieren und der Geräusche, da fliegen diese Vögel weg. Ich finde es eigentlich nett, muss ich sagen.
Autonome Roboter auf den Feldern und kreisende Drohnen darüber. Eine Vision, an der Forscher ernsthaft arbeiten. Für Henning Nordmeier wird die Zukunft in diese Richtung gehen.
Das ist für den Landwirt von nebenan noch Zukunftsmusik. Aber diese Technik wird jetzt zunehmend Einsatzmöglichkeiten finden und es wird zu einer breiten Verbreitung kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Michael Kurt über die neuen Roboter für die Landwirtschaft. Die Internationale Grüne Woche in Berlin. Um sie und die Neuigkeiten, die dort präsentiert werden, ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um andere Neuigkeiten. Und zwar aus der Windenergieforschung. Dass Energie aus Windkraft zu schöpfen ist, weiß der Mensch schon mindestens seit 1000 Jahren. Damals entstanden nämlich die ersten Windmühlen. Heute sehen die natürlich anders aus, vor allem viel größer. Mit riesigen Rotorblättern ragen die modernen Windkraftturbinen in Höhen bis zu 200 Metern. Wissenschaftler versuchen aber auch, aus noch höheren Winden Energie zu gewinnen. Zum Beispiel mit großen Drachen oder auch Segelflugzeugen. Wie hat Christoph Kersting sich angesehen?
Okay, da gaat hij. 3, 2, 1, go.
Man könnte Richard Rauterkamp glatt beneiden um seinen Job. Der Astrophysiker leitet sein Windenergieunternehmen eigentlich von Den Haag aus. Doch an diesem Morgen steht er auf einer großen Wiese in Krachenburg, rund 100 Kilometer nordöstlich von Amsterdam, und lässt ein unbemanntes Segelflugzeug an einem kräftigen Drahtseil steigen. Der 30 Kilogramm schwere Segelflieger aus Carbonfaser hat eine Spannweite von 6 Metern und ist über die Drahtschnur an einer Seilwinde am Boden befestigt. Die dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und produziert auf diese Weise Strom, während der Flieger am Himmel seine Kreise zieht. 2 Stunden später sind Richard Rauterkamp und sein Team fertig für heute mit ihrem Testflug. Der Segelflieger steht wieder in einer Halle neben dem Flugfeld und Rauterkamp hat Zeit zu erklären, was es auf sich hat mit dem Flieger am Drahtseil.
We now have an aircraft or a kite, doesn't really matter, that can lift itself and the weight of the cable, but it doesn't do anything yet.
Wir haben also ein Flugobjekt, das mit einem Seil an dieser Seilwinde am Boden befestigt ist. Entscheidend dafür, dass wir nun aber auch Energie gewinnen mit der Anlage, ist die Flugbahn des Fliegers. Wir kennen das vom Drachensteigen. Sobald man einen Drachen gegen den Wind steuert, wird er schneller als der Wind selbst. Genauso wie ein Wasserskiläufer schneller wird als das Boot vor ihm, wenn er anfängt, Kurven zu fahren. Gleichzeitig erhöht sich jeweils die Kraft, die auf das Seil einwirkt. Es wird schwerer, den Drachen zu halten. Und genau diese Kraft nutzen wir für unser System. Das heißt, je schneller der Segelflieger am Himmel gegen den Wind kreuzt, umso schneller dreht sich am Boden die Seilwinde, die wie ein Dynamo oder Generator funktioniert.
Und die auf diese Weise Strom produziert. Dabei entsteht eine Leistung von rund 50 Kilowatt, die ausreichen würde, um 30 bis 40 deutsche Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen. Ist das Seil komplett abgerollt, zieht die Winde den Flieger wieder nach unten. Ein ständiges Steigen lassen und Einholen. Ein Segelflieger-Jojo quasi. Die Idee an sich ist nicht neu. Forscher der TU Delft, unweit von Den Haag, arbeiten bereits seit einigen Jahren mit einer Seilwinde, um Energie aus Höhenwinden zu gewinnen. Ihr Fluggerät ist allerdings ein 25 Quadratmeter großer Drachen. Nachteil der Drachentechnik: beim Einholen des Seils werden wieder 2/3 der zuvor gewonnenen Energie verbraucht. Genau deshalb setzt Richard Rauterkamp mit seinen Kollegen auf einen Segelflieger, denn der habe völlig andere Flugeigenschaften als ein flexibler Drachen aus Stoff.
What you can do is that during the retraction to reset the system back to zero, the glider is actually making a diving motion.
Wenn das Seil komplett abgerollt ist und wir das ganze System wieder einholen und auf Anfang setzen, lassen wir hierfür unseren Gleiter in eine Art Sturzflug nach unten fallen. Dabei geht die Spannung im Seil fast gegen null. Wir brauchen also nur wenig Energie, um das Seil wieder auf die Winde zu rollen.
Rund 60 Forschergruppen weltweit entwickeln im Moment Systeme, um Energie aus Höhenwinden zu gewinnen. Und auch unabhängige Experten tun die Idee längst nicht mehr als Spinnerei verschrobener Tüftler ab. Auch das Bundesumweltministerium hat inzwischen bei der Fraunhofer-Gesellschaft eine Studie in Auftrag gegeben, die die Potenziale von Drachen und Co. zur Energiegewinnung bewerten soll. Richard Rauterkamps Firma ist unterdessen auf der Suche nach einem unbesiedelten Testgelände in Australien oder Nordamerika, wo die Technik ab Sommer 2016 ein Jahr lang auf ihre Sicherheit hin überprüft werden soll. Es müsse schließlich klar sein, dass der Flieger nicht doch irgendwann auf die Erde stürzt und selbst bei Sturm sicher landen kann. Ziel ist laut Rauterkamp ein sicherer Segelflieger mit 30 Metern Spannweite und einer Leistung von 2,5 Megawatt.
Der Kerngedanke bei der ganzen Sache ist ja, alle Materialien, die bei einer herkömmlichen Windkraftanlage nicht der Energiegewinnung dienen, quasi wegzulassen und dadurch auch die Kosten so zu reduzieren, dass wir grüne Energie produzieren, die aber nicht teurer ist als etwa das, was Kohlekraftwerke abwerfen. Nehmen wir das Fundament einer Windturbine. Das macht ein Viertel der Kosten einer solchen Anlage aus, trägt aber rein gar nichts zur Energiegewinnung bei. Wenn wir also all diese Komponenten weglassen, die nur unnütz Geld kosten, bleibt so etwas übrig wie eine frei fliegende Windturbine.
Rauterkamp geht davon aus, dass sein Gleiter 2019 auf den Markt geht. Aber das kann genauso für ähnliche Entwicklungen zutreffen. Seien es Segelflieger oder Drachen. Die Einsatzszenarien der Technik sind vielfältig. Roland Schmehl von der TU Delft etwa denkt, dass die Gewinnung von Energie aus Höhenwinden zunächst in entlegenen Gebieten wie dem australischen Outback sinnvoll wäre. Oder bei Naturkatastrophen. Besonders kann der Forscher sich das natürlich für die von ihm und seinen Kollegen in Delft entwickelte Drachentechnik vorstellen.
So ein System wie das von uns, das kann man ziemlich kompakt zusammenfalten, irgendwo vom Flugzeug werfen und dann sofort am Boden anfangen, Strom zu produzieren, weil halt der Flügel, den haben wir halt zusammengerollt.
Irgendwann soll die Energiegewinnung durch Höhenwinde aber auch in Europa genutzt werden. Da sind sich die Forscher einig. Sei es in schwach oder auch dicht besiedelten Gebieten, wie zum Beispiel ihrer Heimat, den Niederlanden.
Wir operieren ja so ein System in Falkenburg hier. Da ist Flugverkehr und zwar vom Flugplatz Amsterdam, internationaler großer Flughafen. Was wir machen ist, wir müssen bei Air Traffic Control Amsterdam anrufen. Die geben uns den Luftraum frei. Wir können ihn dann für unsere Tests benutzen. Bis zu 700 Meter Höhe. Die Idee ist eigentlich, dass für die Zukunft, wenn solche Systeme, wie wir sie jetzt hier haben, in Serie gebaut werden und in große Windfarmen oder dann Kitefarmen integriert werden, dass wir für diesen Bereich den Flugverkehr auf eine bestimmte Höhe ausblocken. Alles möglich heutzutage.
Christoph Kersting über Drachen und Segelflieger, mit deren Hilfe Wissenschaftler neue Energiegewinnungsmethoden entwickeln. Helicobacter pylori ist ein unangenehmes Bakterium, mit dem viele Menschen infiziert sind. In Deutschland etwa 33 Millionen. Und ungefähr jeder Zehnte davon entwickelt im Laufe seines Lebens eine Gastritis, Geschwüre oder andere Magenprobleme. So ging es vielleicht auch dem Ötzi. Einem internationalen Forscherteam aus Kiel und Bozen gelang es nämlich jetzt nachzuweisen, dass auch der Ötzi mit dem Magenbakterium infiziert war. Andrea Ring hat mit den Wissenschaftlern darüber gesprochen.
Eigentlich wollten die Forscher wissen, was Ötzi zuletzt auf seinem kupferzeitlichen Speiseplan hatte. Dass sie dabei den Magenkeim Helicobacter pylori entdeckt haben, war eine echte Überraschung, sagt Professor Ben Krause-Kiura.
Es fing alles damit an, dass der Ötzi oder die Röntgenbilder des Ötzis reevaluiert wurden, das heißt nochmal angeschaut wurden. Und dabei ist aufgetaucht, dass der Ötzi doch noch einen Magen hatte, was vorher nicht bekannt war.
Der Magen war vorher nicht gefunden worden, weil er bei einem Sturz vor Ötzis Tod verrutscht war. Jetzt war der Plan,
die letzten Mahlzeit des Ötzis quasi zu rekonstruieren. Das heißt, wir wollen wissen, was hat er vor seinem Tode noch gegessen und zu sich genommen. Auch herauszufinden, wie diese Mahlzeiten zum Beispiel gekocht wurden und hergestellt wurden.
Doch bei der genetischen Analyse von Gewebeproben aus dem Magen der Gletschermumie haben sie auch DNA-Spuren des Magenbakteriums gefunden.
Wir finden sogar Gene, die dafür sprechen, dass dieses Bakterium, was der Ötzi getragen hat, sehr aggressiv war, also eine der aggressiveren Formen ist, die dann zu Magenentzündungen zum Beispiel führen können.
Können, nicht müssen. Viele Menschen sind heute mit dem Keim infiziert. Nur 10% der Betroffenen bekommen tatsächlich Magenschleimhautentzündung, die zu Magengeschwüren oder sogar Magenkrebs führen kann. Spektakulär ist der Fund des Keims in Ötzis Magen auch, weil Helicobacter pylori erst seit 1983 bekannt ist. Das Spezialgebiet von Ben Krause-Kiora ist die Wechselwirkung zwischen Mensch und Krankheitserregern. Ötzis Körper hatte eine Immunreaktion auf das Bakterium.
Wir haben auch die Proteine angeguckt in diesem Magenbiopsien und gefunden, dass er schon eine Art Antwort auf dieses Bakterium hatte. Inwiefern er das jetzt selbst gespürt hat, also inwiefern er Bauchschmerzen hatte zum Beispiel, das können wir natürlich leider nicht rekonstruieren.
Was die Wissenschaftler aus den DNA-Fragmenten rekonstruieren konnten, war das vollständige Genom des Bakteriums, das Ötzi vor 5300 Jahren vielleicht Bauchschmerzen gemacht hat, berichtet der Molekularbiologe, während er im Labor für alte DNA Proben aus einem Styroporkasten ins Eisfach räumt. Genau so war es, als die Magenbiopsien der Gletschermumie aus Bozen ankamen. In ziemlich kleinen, zäpfchenförmigen Kunststoffbehältnissen.
In sogenannten Eppendorf-Gefäßen oder Eppis. Kurz im Laborjargon, fassen 1,5 Milliliter.
Drin sind aber gerade mal 0,1 Milliliter, das Zehntausendstel eines Liters. Im Rheinz-Labor haben die Forscher zuerst DNA-Fragmente für die Analyse aufbereitet. Bibliotheken erstellt, sagt der Wissenschaftler dazu.
Man kann sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie mit Büchern und Buchstaben.
Wobei ein genetischer Code nur aus den vier Buchstaben A, C, G und T für die Basen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin besteht, aber in nahezu unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten. Um ihn zu entziffern, muss die DNA erst noch vervielfältigt werden. Ben Krause-Kiora füllt dafür winzige Tröpfchen mit einer Pipette in noch kleinere Reagenzgefäße. Die stellt er in einen unscheinbaren grauen Kasten, der tatsächlich fast wie ein Kopierer oder ein altes Faxgerät aussieht.
Sogenannte Thermocycler. In diesen Geräten wird die DNA vervielfältigt. Dort arbeiten Enzyme und kopieren die DNA.
Dann kann sie analysiert werden. Sequenzieren heißt die Methode, die Bakterien-DNA für den Forscher sichtbar macht. Was Krause-Kioras Kollegen vom Institut für Mumien und den Iceman an der Europäischen Akademie Bozen mit einem internationalen Forscherteam aus dem rekonstruierten Genom lesen konnten, war die zweite, fast noch größere Überraschung. Bei Ötzi hatten sie natürlich einen Bakterienstamm erwartet, wie er heute in Europa auftritt.
Was wir jetzt sehen bei dem Ötzi ist, dass dieses Bakterium eher dem von den asiatischen und den reinen asiatischen Stämmen ähnelt.
Als dem modernen europäischen Helicobacter pylori. In dem haben sich nämlich afrikanische und asiatische Bakterienstämme vermischt. Wenn eine Variante aus Zentral- und Südasien vor 5300 Jahren hier so vorkam, müsste der afrikanische Bakterienstamm erst später nach Europa gekommen sein. Das bedeutet, dass Europas Besiedlungsgeschichte womöglich neu geschrieben werden muss. Ötzis Magenkeim deutet auf eine afrikanische Migrationsbewegung nach seinem Tod, von der man bisher nichts wusste. So gibt ein Stück der Gletschermumie Auskunft über die Besiedlung unseres Kontinents. Dass ihr jetzt fehlt, Ben Krause-Kiora grinst.
Also ganz so schlimm ist es nicht. Die Biopsien waren jetzt nicht so groß, dass gar nichts mehr von ihm vorhanden wäre. Aber wir arbeiten natürlich destruktiv. Das heißt, wir machen Material kaputt bei unseren Analysen. Aber das spielt sich so im Bereich ab, dass wir etwa 50 bis 100 Milligramm nehmen. Das heißt, 0,1 Gramm vom Ötzi sind jetzt sozusagen für diese Analysen geopfert worden.
Das ist es wert. Und nach dem überraschenden Bakterienfund werden die Forscher jetzt ihr ursprüngliches Projekt weiterverfolgen.
Ja, wir haben auch mit dem Ötzi noch einiges in Zukunft vor. Also wir wollen den Mageninhalt dekodieren, um zu sehen, was er gegessen hat und wie seine Magen-Darm-Flora und Fauna war. Das heißt, die Bakterienkomposition wollen wir auch erforschen.
Außerdem wollen die Wissenschaftler auch das Erbgut des Gletschermanns aus der Kupferzeit selbst noch einmal mit ihren Messmethoden genauer analysieren, um vielleicht auch Informationen über mögliche Nachkommen zu sammeln.
Hatte der Ötzi Magenprobleme? Das war ein Beitrag von Andrea Ring.
Aus der Wissenschaft.
Eine besondere Bewerbungsrunde hat begonnen, nämlich die für Astronauten. Weitere und längere Reisen gehören zur Jobbeschreibung bei der NASA. Und Höhenangst sollten die Bewerber auch nicht haben. Die US-Weltraumbehörde sucht zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder neue Astronauten. Ein ausgesprochen begehrter Job. Bei der letzten Bewerbungsrunde hatten sich mehr als 6100 Weltraumbegeisterte auf gerade einmal 8 Stellen beworben. Wie hoch die Nachfrage dieses Mal ist und wie viele Astronauten letztlich ausgebildet werden, darüber hüllt sich die NASA noch in Schweigen. Klar ist jedoch, es wird ein vielstufiges, mehr als ein Jahr dauerndes Auswahlverfahren geben. Und selbst diejenigen, die dabei ausgewählt werden, haben noch keine Garantie dafür, tatsächlich in den Orbit fliegen zu dürfen. Denn im 2-jährigen Astronautentraining werden die körperliche Fitness und die soziale und intellektuelle Belastbarkeit der angehenden Astronauten noch einmal auf die Probe gestellt. Erst wenn dabei alles gut geht, steht es den Kandidaten offen, weit in den Weltraum vorzudringen. Kristalle spielen nicht nur in der Herstellung von edlen Weingläsern oder Schmuckstücken eine Rolle. Auch bei der Produktion von Computerchips, Solarzellen oder Medikamenten haben Kristalle eine große Bedeutung. Wissenschaftler wollen sie und ihre Eigenschaften darum in einem neuen Institut für Kristallographie in Bremen genauer untersuchen. Die Forschung soll sich dabei auf künstlich erzeugte Kristalle konzentrieren. Mehr Erkenntnisse über Kristalle zu sammeln, sei wichtig für die Materialwissenschaften, hätte aber auch kommerziellen Nutzen für die Pharmaindustrie, so die Forscher. Wale, die es an den Strand treibt, gibt es weltweit immer wieder. Zum Beispiel die Pottwale, die am vergangenen Wochenende an der Ostspitze der ostfriesischen Insel Wangerooge strandeten. Oder Mitte der Woche vor Helgoland. Gelangen die großen Meeressäuger nicht schnell genug wieder ins Wasser, sterben sie. Das mysteriöse Phänomen, in vielen Fällen sind es gleich größere Gruppen der Tiere, die gemeinsam stranden. So zum Beispiel am Dienstag. Da waren es mehr als 50 Grindwale, die an Stränden im Süden Indiens ankamen. Mindestens 4 der Tiere sind gestorben. Fischern gelang es aber, die anderen 4 bis 7 Meter langen Wale wieder ins Meer hinauszuzerren. Einige von ihnen kehrten allerdings nach kurzer Zeit wieder zurück. Es war das erste Mal seit 1973, dass so viele Wale in der Region gestrandet sind, sagen Wissenschaftler. Die Gründe für derartige Unglücke seien oft, dass die natürliche Echoortung der Tiere durch Unterwasserlärm gestört wurde oder die ganze Herde einem verletzten Tier an den Strand gefolgt ist.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Von Feinstaub und den Gefahren, die von ihm ausgehen, haben wir schon alle gehört. Es sind nur winzige Partikel. Aber wenn wir sie in großen Mengen einatmen, können sie zu Krankheiten führen. Darum werden immer wieder die Konzentrationen des Feinstaubs in unserer Luft getestet. Gerade im Verkehr und in der Nähe von Industrieanlagen. Dort, wo sich viele Abgase befinden. Aber wie Wissenschaftler jetzt festgestellt haben, kann Feinstaub auch von ganz natürlichen Quellen kommen. Inga Pflug hat Forscher an der Universität Bayreuth besucht, die das genauer untersuchen.
Ich darf jetzt heute Orangen schälen. Zack, hier den Deckel ab. Riecht auch schon wunderbar. Schmeckt auch gut. Und ich tue das nicht, um einen kleinen Vitaminschub zu kriegen, sondern alles im Sinne und für die Wissenschaft. Denn Andreas Held, Professor für atmosphärische Chemie hier an der Uni Bayreuth, sie interessiert natürlich nicht der Duft der Orange einfach nur so, weil er gut riecht, sondern
uns interessiert die chemische Zusammensetzung dieses Dufts der Orange und dass es eine große Zahl unterschiedlicher Gase, organischer Spurengase, die in der Atmosphäre chemisch reagieren, oxidiert werden und dabei entstehen Stoffe, aus denen dann Feinstaub entsteht, aus dem Partikel entstehen.
Unsere Orangenschale ist jetzt in dem Glaskolben, der ist oben zugeschraubt und es gehen 2 Röhrchen raus. Das eine Röhrchen nach links in einen zweiten Kolben, da werden wir gleich Ozon erzeugen. Und das andere Röhrchen geht in den Partikelzähler.
Wir haben eine Quecksilberlampe, die Sauerstoff spalten kann und dadurch Ozon produziert. Und dieses Ozon geben wir jetzt zu unserem Kolben mit der Orangenschale und dadurch werden die Duftstoffe schneller oxidiert. Am Partikelzähler sehen wir gerade den Anstieg. Wir sind jetzt schon über 1 Million Partikel, 2,5 Millionen.
Ja, gleich kommt die 3 Millionen Marke, jetzt ist sie geknackt. Und Sie machen das Ganze ja jetzt nicht, um irgendwie den Leuten die Lust auf Orangen zu verderben, sondern das, was wir jetzt hier im Kolben simulieren, passiert ja tatsächlich draußen auch in der freien Natur.
Tatsächlich produzieren Bäume mit ihren Duftstoffen in der Atmosphäre auf chemische Art und Weise auch Feinstaubpartikel, die dann in der Atmosphäre eine bestimmte Wirkung entfalten, zum Beispiel auch auf das Klima sich auswirken, zur Wolkenbildung beitragen können oder die Wolkeneigenschaften verändern. Und um das besser zu verstehen, versuchen wir hier im Labor diese chemischen Prozesse zu simulieren und wirklich quantitativ zu verstehen.
Und dazu arbeiten Sie ja normalerweise nicht mit so kleinen Kolben, wo wir jetzt gerade mal messen können, wie viele Partikel es sind, sondern nebenan haben Sie eine große Smogkammer, wo man nicht nur gucken kann, wie viele, sondern auch in welcher Größe die Partikel da entstehen.
Genau, wir haben eine Smogkammer, die ungefähr 700 Liter Volumen fasst.
So, da wechseln wir jetzt mal den Raum. Ab ins nächste Labor. Und hier haben wir, Hossa, einen übermannshohen Glaskolben quasi. Das ist die Aerosolkammer, die Smogkammer, 2 Meter hoch. Und da machen wir jetzt im Endeffekt das gleiche Experiment, nur wir nehmen es genauer noch unter die Lupe. Es gibt hier noch eine Gerätschaft, die nicht nur guckt, wie viele Partikel drin sind, sondern auch wie groß die Partikel sind.
Wenn die Partikel zu einer gewissen Größe angewachsen sind, dann können die Partikel auch tatsächlich abkühlend wirken, indem sie direkt die Strahlung ablenken oder Wolken heller machen, was zu einer Abkühlung insgesamt des Klimas führt.
Damit wir auch genau wissen, welche Teile der Orange reagieren, haben wir jetzt einen Orangenreinstoff, das Limonen eben uns ausgesucht, was Sie schon mal vorbereitet haben. Und das geben wir jetzt in diese Smogkammer rein.
Der Stoff ist auch enthalten in den Duftstoffen, die Bäume abgeben und ist einer der wichtigen Stoffe, die in der Atmosphäre tatsächlich auch zur Feinstaubbildung auf natürliche Weise, die wir hier untersuchen, beitragen können. Den geben wir jetzt in die Kammer, indem wir einen relativ kleinen Teil, einige Mikroliter davon, mit einer Spritze in die Kammer reinblasen.
So, jetzt hat der Herr Held mit der Spritze ein kleines bisschen von dem Limonen in einen kleinen Glaskolben gegeben. Der wird hier ein bisschen mit Luft aufgewirbelt. Also da pustet jetzt gerade saubere Luft hindurch und nimmt quasi den reinen Orangenduft mit rein in die Kammer.
Und wir sehen, dass sich schon einige Partikel gebildet haben aus dem Duftstoff.
Das Ganze ist aber jetzt noch weit entfernt von irgendwelchen Luftzuständen in China, in Peking, Shanghai. Wir haben die Bilder alle vor Augen, wo es wirklich nebelt. Sowas machen jetzt die Bäume und die Orangen dann doch noch nicht.
Also wir versuchen hier möglichst realistische Bedingungen, die wir auch draußen in Wäldern finden, nachzustellen. Und was man vielleicht kennt aus Wäldern, sind so blaue Dunstschleier über Mittelgebirgen. Und das ist tatsächlich dieser Effekt, der sich dann zeigt in der Entstehung kleiner Partikel, die dann blaues Licht ganz besonders streuen. Und dieser blaue Schleier, diese Rauchschwaden sind dann häufig diese kleinen Partikel über Wäldern. Aber Smog, wie er in großen Städten vorkommt, ist typischerweise dann bei viel höheren Konzentrationen und auch eher durch den Menschen verursachten Vorläufergasen.
Also wir können reinen Gewissens weiter im Wohnzimmer Orangen schälen, fröhlich durch die Wälder spazieren. Und der Vorteil ist bei so einem Experiment, wir haben bloß die Schale gebraucht, die Orange können wir jetzt noch essen.
Genau.
Na dann machen wir das doch.
Ja, die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Inga Pflug. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von den Heavy Tones. Die CD der Band heißt Songs That Don't Make It to the Show. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.